Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus nach Mannheim gefahren zur Interversicherung und ich treffe mich hier mit Stefan Bratek. Und ich glaube, es gibt keinen besseren als den Stefan, um mit ihm hier im Podcast zu sprechen, weil er ist nämlich nicht nur Bereichsleiter Marketing, sondern auch Bereichsleiter Unternehmenskommunikation. Und ich glaube, ein Podcast ist nichts anderes als miteinander kommunizieren. Deswegen freue ich mich recht herzlich, dich begrüßen zu dürfen hier bei uns im Freundebuch. Lieber Stefan, schön, dass ich da sein darf.
Na, hi Patrick, klasse, dass du vorbeikommst.
Ich habe das Freundebuch natürlich mit dabei und das, bevor ich es aufschlage, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal in ganz kurzen 2, 3 Sätzen erzählen, wer du bist. Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt, Bereichsleiter Marketing, Unternehmenskommunikation, unheimlich interessant, da kommen wir im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen drauf, was das genau bedeutet, aber vielleicht noch ganz kurz etwas zu deiner Person.
Ja, genau. Sind zwei Bereiche, die haben wir tatsächlich vor 1,5 Jahren zusammengelegt, dazu nachher mehr. Ja, bin der Stefan. Ja, komme nicht aus Mannheim, das ist eigentlich immer das Erste, worüber gesprochen wird. Man hört es gar nicht so, du sprichst gar nicht so wie die Leute von hier. Dann raten sie mal, wo ich herkomme. Patrick, was glaubst du, wo ich herkomme?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, irgendwie auf jeden Fall nördlich des Mainz. Ich würde dich irgendwo in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen einstufen.
Ja, höre ich öfter. Ist leider überhaupt nicht so. Ich komme nicht aus Ludwigshafen. Das ist quasi gerade auf der anderen Rheinseite. So.
Ja.
Aber meine Eltern kommen aus dem Norden und von da habe ich die Sprache nicht so richtig angenommen.
Okay.
Ja, bin verheiratet, habe eine tolle Frau, 3 klasse Kids und bin jetzt seit 12 Jahren, 14 Jahren sind jetzt schon bei der Inter. Ja, und leite dort die Bereiche eben Unternehmenskommunikation und Marketing.
Okay. Vielen lieben Dank. Aus Ludwigshafen und deine Eltern sind gebürtige Nordländer.
Genau, Vater aus Berlin, Mutter aus Hamburg. Genau.
Okay.
Und die BASF, wie so oft, haben die beiden hier zusammengeführt.
Ah, okay, dann brauche ich diese Frage gar nicht stellen. Und dann kommst du eben von daher. Aber wirklich, also man hört jetzt nicht direkt raus, dass du aus dieser Ecke kommst.
Das war nicht immer gut. Das ist, sagen wir, gerade früher so in der, ja, also als junger Bub hier natürlich aufgewachsen. Hm. Anders gesprochen als alle anderen. Das war gar nicht so einfach am Anfang. Später haben mich dann ganz viele drum beneidet, wobei ich mittlerweile auch sage, ich finde ja gerade Dialekt total charmant, authentisch, aber manchmal eben schwer zu verstehen und da hatte ich tatsächlich an der einen oder anderen Ecke den Vorteil. Und es lief eigentlich nur so ab, dass meine Eltern gesagt haben, gerade meine Mutter hat gesagt, du draußen, rede wie du möchtest, aber wenn du hier über die Schwelle trittst, dann so, dass ich dich verstehe, bitte.
Genau. Okay. Ja, so, sowas Ähnliches kenne ich. Also ich bin ja auch mittlerweile als Franke akzeptiert, aber ich habe keinerlei fränkisches R, was ich rollen kann und ich kann es auch gar nicht. Also wenn ich dieses fränkische R versuche, dann hört sich das an wie jemand, der es halt einfach nur versucht, aber nicht wirklich hinbekommt.
Ja, kenne ich. Ich werde gerne gefragt, mach doch mal wieder, Stefan, sprich doch mal wieder so. Ich sage, nee, komm. Zur Belustigung gerne, aber ansonsten funktioniert es nicht.
Vielleicht kriege ich dich ja im Laufe des Podcasts jetzt auch nochmal dazu. Ich schlage mal das Freundebuch auf. Und die erste Frage, die da drin steht, ist, hast du einen Spitznamen?
Nicht mehr, muss ich sagen. Also früher war es tatsächlich doch immer der Bratek, ja. Also irgendwie hat sich der Nachname durchgesetzt. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, mit so einem Nachnamen, kannst du dir vorstellen, also alles, was irgendwie in Richtung Braten geht, also ich habe alles gehört. Es gibt wirklich nichts, was ich nicht kenne. Okay. Schöne und nicht ganz so schöne, aber zum Glück hat sich da jetzt nichts durchgesetzt, sondern es war immer der Bratek. Eine Erweiterung gab es nur, als ich dann meine Frau kennengelernt habe, ist Engländerin. Da gab es so eine Steigerung, habe ich tatsächlich dann noch was Neues gehört. Und da gab es dann eher Bratek aus dem Englischen. Ja. Das war tatsächlich dann die neueste Neuerung seitdem. Aber auch das hat sich zum Glück nicht durchgesetzt als Spitzname. Also mittlerweile Stefan. Früher war es aber überall nur der Bratek.
Der Bratek. Okay. Wie alt bist du?
Muss ich fast immer rechnen. 56.
Okay. Kenne ich. kenne ich. Das Geburtsjahr abzüglich hatte ich dieses Jahr schon und dann hat man es in etwa.
So, also. Man fühlt sich ja nie so alt, das kennt man ja.
Also. Ja, es kommt drauf an. Also manchmal, wenn ich morgens aufstehe, dann fühle ich mich älter, als ich bin. Aber ansonsten vom Kopf her selten. Ja. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Das ist die nächste Frage, die hier steht.
Lieblingsfarbe, was habe ich denn an? Ja, wahrscheinlich ist es dann blau. Also ich sag mal, in der Umsetzung ist es wohl blau. Ja. Ansonsten, wenn ich frei wähle, trage ich aber auch sehr gern schwarz oder finde schwarz als, schwarz eigentlich auch.
Blau und schwarz. Macht man nie was falsch. Ja. Macht man nie was falsch. Und die Inter, die hat ja jetzt als neue Zusatzfarbe neben dem Blau, haben die ja noch so ein Leim, heißt es, glaube ich, ne? So ein richtig knalliges.
Oder wie wir sagen, Aurora Yellow Green.
Oh, I'm sorry.
Ja, genau. Ja, wir hatten vor 2 Jahren CD-Relaunch und wollten die Sichtbarkeit gerade im digitalen Raum erhöhen. Und das funktioniert ganz gut damit. Aber sorry, wie war deine Frage?
Deine Lieblingsfarbe, ich nehme jetzt einfach mal blau und schwarz, nehme ich jetzt einfach mal mit auf. Und wo wir gerade noch vom Bratek gesprochen haben, was ist denn dein Lieblingsessen?
Habe ich nicht.
Hast du nicht? Einfach alles, was schmeckt.
Ja, also grundsätzlich, da entspricht so ein bisschen meinem Naturell. Also ich habe keine Stammkneipe, ich habe kein Stammrestaurant, ich gehe auch nicht, komme immer rein, werde begrüßt und kriege die Nummer 58 serviert. ich habe große Freude daran, immer was Neues zu entdecken. Das gilt eben auch beim Essen. Und von daher bin ich also wirklich überhaupt nicht festgelegt. Mhm. Das hat viel damit zu tun, wo ich bin, mit wem ich unterwegs bin und wie es mir gerade geht. Und das kann mal die Haxe sein, das kann, was weiß ich, vegetarische Gerichte sein. Also, Sushi, wirklich querbeet. Ich habe kein Lieblingsessen.
Gut. Ich hätte jetzt, als erstes hätte ich jetzt dran gedacht, wenn du mit einer Engländerin verheiratet bist, irgendwie Richtung Fish and Chips oder so etwas.
Mhm. Auch gerne. Also gut, Fish and Chips gibt schon einen Laden, der kommt aus dem Norden, da sind wir unten an der Küste. Mhm. Dann sitzt er am Meer und isst frische Fish and Chips. Sehr lecker.
Gut.
Mit Essig natürlich auf den Chips, ganz wichtig.
Ja, das habe ich auch einmal ausprobiert. aber ich bin dann doch lieber bei den Chips dann doch eher für Ketchup und Mayo.
Ja, verstehe ich. Ja, da trennt sich auch Spreu vom Weizen.
Ja. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
Also ich habe mal mit Blockflöte angefangen. Zählt das?
Ja. Das zählt.
Okay. Das kann ich noch ein bisschen, mache ich aber nicht. Und dann gewechselt auf Gitarre, weil es irgendwie cooler war. Mhm. Aber das hat auch nur, ich habe ein Jahr nur Tonleitern gelernt, weil mein Lehrer irgendwie nicht wusste, wie er Kinder motivieren kann. Mhm. Zum Beispiel durch 1, 2, 3 Akkorde. Und das fand ich dann doch sehr nervig und dann habe ich aufgehört. Und seitdem gehe ich permanent auf Konzerte und höre sehr gerne Musik.
Okay. Also
fast wie selbst gespielt.
Ja. Welche Art von Musik hörst du denn da gerne?
98% Jazz.
Oh. Ja. Also dann auch, jetzt wäre Helge Schneider, das ist ja angeblich auch so ein begabter, also ich habe von Musik überhaupt gar keine Ahnung, deswegen kann ich nur das vom Hörensagen erzählen, aber Helge Schneider ist wohl neben diesem ganzen Flachs, den er sonst immer macht, ist er wohl einer der begabtesten Musiker.
Super, habe ich auch schon gehört, vor Ort gehört meine ich. Mhm. Kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, die Art und Weise des Flachs, die er macht, den kannst du nur machen, wenn du tatsächlich unten drunter, dein Thema und in diesem Fall die Instrumente auch beherrscht. Ja, super Typ.
Ja. Okay. Ja. Also es ist nicht nur Katzeklo.
Nee, es ist nicht nur Katzeklo. genau. Es hat zwar ein bisschen was Therapeutisches, gebe ich zu. Also du sitzt irgendwie meistens mit vielen alten Menschen zusammen in irgendwelchen Kellerräumen und hörst Musik. Mhm. Das ist hier in Deutschland doch ziemlich nischig.
Ja.
Aber ist meins, hat sich irgendwie so dahin entwickelt. Natürlich kam ich über andere Musiken dahin. Aber seitdem bin ich da auch ziemlich, also gibt es keine Kompromisse. Und ist schwierig dann. Also kann ich meistens nur allein im Auto hören oder auf Konzerten. Ansonsten, wenn Freunde oder Familie drumherum ist. Meine Frau spricht sehr gerne von Kopfwehmusik. Ja. Mir gefällt's.
Dann lassen wir das jetzt einfach so dahingestellt, nicht, dass es da noch zu Hause irgendwie Ärger gibt. nächste Frage hier, wenn du ein Superheld sein könntest oder eine Superkraft haben könntest, welcher Held oder welche Kraft wäre es?
Das wäre immer fliegen, wäre auf jeden Fall fliegen. Also ich würde gern fliegen können. Das war früher schon immer, als ich klein war, Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, ah, das geht ja aber gar nicht. Und dann habe ich mir versucht, das noch irgendwie so runterzubrechen, dass es vielleicht möglich ist, gar nicht jetzt von hier bis nach New York zu fliegen, sondern immer nur, soweit man gucken kann, fliegen kann. Und dann wieder neu starten. Das hielt ich noch für realistischer. Aber nee, fliegen. Also auf jeden Fall Superkraft fliegen.
Okay, das notiere ich hier auch noch mal drauf. Und dann haben wir noch zwei Fragen auf dieser Seite. Die eine Frage ist die, was in deinem Kühlschrank denn niemals fehlen darf?
In meinem Kühlschrank niemals fehlen darf. Ah, Buttermilch habe ich gerne im Kühlschrank.
Ja, okay. Buttermilch. Und was ist deine schlechteste Angewohnheit?
Ah, ich bin wahnsinnig vergesslich, wenn es um Geldbeutel, Schlüssel und noch weitere Karten geht. Also es gibt, wenn ich das Haus verlasse, gibt es bei uns so eine Schleuse des Vergessens. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert, aber
Ja.
ich weiß immer, was im Ergebnis damit passiert.
Ja, du stehst an der Kasse und weißt nicht, wie du zahlen kannst.
Ganz genau, so. Ja, also wirklich, ja. Oder sagt noch großspurig, komm, geht heute auf mich. Genau, um dann 10 Minuten später zu fragen, sag mal, Jörg, hast du Geld dabei? Ich behelfe mich
Auch eine
mittlerweile mit
Masche.
AirTags. Überall sind AirTags dran, also das hilft mir, aber puh, keine meiner Stärken.
Aber ist es nur das Vergessen oder auch das Verlieren?
Vornehmlich vergessen, aber verlieren hatte ich auch schon. Ja.
Ah, okay.
Naja.
Ja.
Blöd. Alle Karten neu dann und oh.
Gut, muss man nicht haben, sowas.
Nee.
Die Schleuse des Vergessens, das habe ich jetzt hier mal notiert. Sehr gut.
Und
Blätter
hier
um.
geblitzt irgendwie. Da passieren irgendwelche Sachen und dann.
Ja. Ja. Und dann zack, ist es auf einmal nicht da.
Ja.
Aber meistens liegt es. Aber ist es denn so, dass du die Utensilien, dass du die schon immer an einem Ort auch hinlegst, wenn du dann nach Hause kommst? Oder ist das, ja, war jetzt in der Tasche, aber keine Ahnung, in welcher?
Ja, eher Letzteres, genau.
Okay.
Und von daher komme ich im Sommer deutlich besser weg als im Winter. Winter ist deshalb nochmal anspruchsvoller. Dann hast du ein, zwei Jacken oder ein Jackett oder noch irgendwas mit Innentasche und ja. Nö. Also ich weiß, man kann sich dabei helfen, ist ja nicht so. Ihr habt
Die
da meinen Weg
AirTags.
auch gefunden. Es ist besser geworden, aber wie gesagt, wenn es dann schnell gehen muss oder dann doch wieder irgendwas außer der Reihe ist, dann kann es passieren.
Na gut. Bevor wir da jetzt noch tiefer reingehen, gehen wir lieber in etwas anderes, noch ein ganz kleines bisschen tiefer rein. Und zwar steht jetzt hier auf der nächsten Seite, da geht es so um den Beruf und die Leidenschaft. So ist die grobe Überschrift über dem Ganzen. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Leidenschaft zu tun hat, aber was war denn dein Lieblingsfach in der Schule?
Das war Sport und Philosophie.
Also beim Sportunterricht, wenn man nicht mitmachen wollte, darüber philosophieren, warum nicht?
Ja, nicht. Na, Sport war wirklich, also ich habe ja wirklich sehr viel Sport gemacht. War dann auch ab der, wann war das? 12. Klasse war ich im Schwarzwald auf dem Internat. Da konnte ich es auch extrem ausleben. Und es steht und fällt ja oftmals dann mit Lehrern natürlich auch. Hat einen ganz tollen tatsächlich Latein- und Altgriechisch-Lehrer.
Oha.
Ja. Spannende fand ich weniger die Sprache als tatsächlich Geschichte und Philosophie dahinter. Und es gab dann später in der Oberstufe gab es dann auch Philosophie als Fach. Ja, das ja, begleitet mich auch bis heute.
Und was war damals, als du dann so auf dem Weg der Philosophen unterwegs warst, sportlich schnell unterwegs warst, dein Berufswunsch, den du noch so in der Schule hattest?
Also ich war der Klassiker, ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich machen wollte. Also ich Abi warum und ich wusste es immer noch nicht. Ja, viele fingen den Klassiker entweder Banklehrer oder Jurastudium. Das war so irgendwie das, was der Großteil irgendwie gemacht hat damals. Und dann gab es da eine gewisse Vorprägung durch meine Mutter. Und dann dachte ich, ach, Journalismus, das könnte was sein. Und das war tatsächlich dann so das Erste, was ich eigentlich machen wollte. Habe mich beworben auf Journalistenschulen, wurde nirgendwo genommen. Hatte aber wirklich, wirklich Spaß daran, wollte das machen. Ja, habe auch diverse Praktika gemacht. War damals, das war spannend, dann in der Nachrichtenredaktion von dem noch neu gegründeten RTL Plus, wie es damals hieß, die bösen Privaten, die damals kamen. Hochgradig spannend. Ganz tolle Leute, die sich zusammengekauft haben. Hohe Qualität und vor allem das Tolle war, es war so eine Aufbruchsstimmung. Also höchst professionell, aber auch ich als wirklich Praktikant dort. Ich durfte alles machen, nämlich überall mit hingenommen. Das war toll, das hat mich wahnsinnig bestärkt, auch in die Richtung weiterzugehen. Ja, hab dann, bin, war dann wieder zurück aus Köln, war dann hier in Mannheim oder Ludwigshafen damals noch. Hab dann hier das, alles, was man regional machen kann, abgeklappert, war hier bei der Zeitung, war dann hier beim regionalen Fernsehen und dachte, ey, das in dem großen Laden schon, was das für ein tolles Team war, das muss ja jetzt noch viel besser sein hier in den kleinen Teams. War es aber gar nicht.
Okay.
Das hat es mir so verleidet. Also es war so ein Hauen und Stechen. Es war ein sie haben sich nicht getraut, in den Urlaub zu gehen, weil sie nicht wussten, ob sie dann noch ihren Job haben, so ungefähr. Und so ein vergiftetes Klima, das war gar nichts für mich. Und hat es mir tatsächlich dann verleidet. Und ja, dann ist daraus zunächst mal nichts geworden.
Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Also das ist jetzt auch so tatsächlich so die nächste Frage, wie dein Weg in die Finanz- und Versicherungsbranche denn ablief.
Ja.
Du warst also erst bei RTL Plus, da diesen Vibe mitgenommen, Start-up sozusagen, dann zurückgemerkt, naja, es sieht jetzt, es läuft jetzt abseits dieses Mediendings doch ein bisschen anders.
Ja.
Wie ging es dann bei dir weiter?
Ja, dann war mir klar, na gut, also in irgendeiner Form muss es ja strukturiert weitergehen, das war mir schon klar. Und dann hatte ich eine damalige Freundin, die hatte, das war sowas wie duales Studium gemacht in Hamburg, das Hamburger Modell damals, war noch ziemlich neu.
Mhm.
Und ich sagte, Mensch, das ist eine gute Kombination, also sowohl als aus Studium als auch im Büro operativ Umsetzung zu machen. Und weil ein normales Studium wäre für mich nichts gewesen. Also ich sage immer, ich hätte eine tolle Zeit gehabt, aber weiß nicht, ob ich heute schon fertig wäre. Und das war das Wichtigste aber, dass ich das wusste, also dass das nichts für mich war.
Mhm.
Und dann habe ich mich hier umgeguckt, wie gesagt, das duale Studium in Baden-Württemberg, da gab es ziemlich viel Auswahl. Und dann war es mir eigentlich egal, wo es hingeht. So. Und dann habe ich mich kreuz und quer beworben. Mein Vater hat nur gesagt, Spedition machst du nicht. Das kannte er aus der BASF-Zeit. Und dann habe ich mich, ich war bei die diversesten ACs und letztendlich dann bei einem der Mannheimer Versicherungen eben hier vor Ort.
Mhm.
Was mir extrem gut gefallen hat, ich hatte ganz tolle Gespräche mit super Leuten. Und dann kam es dazu, Mensch, wollen Sie nicht anfangen hier? Und ja. Der, mit dem ich das Interview geführt hatte, hat gesagt, Mensch, also ich hatte mich beworben für ein Jahr später, ganz klassisch, gesagt, wenn Sie wollen, können Sie direkt bei mir in der Abteilung Rückversicherung anfangen.
Mhm.
Und dann eben ein Jahr später mit dem Studium beginnen. Aber da habe ich zum Glück, wie ich heute noch sagen würde, Nein gesagt. Mich natürlich bedankt, aber Nein gesagt.
Mhm.
Und hatte dann noch ein ganz tolles Jahr, war dann in England nochmal Sprache lernen.
Mhm.
Weil Englisch konnte ich bis dahin so gut wie gar nicht. Weil ich hatte Altgriechisch, Latein.
Mhm.
Und mein Englischlehrer hatte damals gesagt, nach nur 14 Tagen, wäre es nicht besser für uns beide, wenn du nicht mehr kommst.
Und auch.
Und so gut war mein Englisch.
Okay, das heißt also, die tote Sprache kannst du, aber die lebendige Sprache konntest du nicht.
Ja.
Und hast dann gedacht, oh ja gut, dann um das auch wirklich zu lernen, dann gehe ich dahin. War das dann auch da, als du dann in England gewesen bist, der Zeitpunkt, wo du deine Frau kennengelernt hast?
Überhaupt nicht. Das war nicht. Viel, viel später. Genau. Das war. Da habe ich viele andere kennengelernt aus allen Herren Ländern, wo man kein Englisch spricht. Es war eine tolle Zeit.
Hm.
Genau.
Und was hast du denn da in England gemacht?
Ich war tatsächlich auf einer Sprachschule. Ich war auf einer Sprachschule für 4 Monate im Süden, in Kent. Hab bei einer Familie gewohnt, bei 2 verschiedenen Familien, mit ganz vielen Schweizern, Brasilianern, Japanern, Taiwanesen, alles war spannend, die ganze Welt war zu Besuch.
Mhm.
Und das war sozusagen das letzte Invest. Ich bin vorher arbeiten gegangen, hier in Deutschland, um das Geld beisammen zu kriegen, um das zu finanzieren. Und ja, das war eine Spitzenzeit. Ja, und danach habe ich mich noch so ein bisschen, hab noch so eine Deutschland-Tour gemacht, weil viele der Freunde, wie gesagt, waren im Internat, die wohnten dann auch nicht im Schwarzwald, sondern deutschlandweit verteilt.
Mhm.
Und so habe ich das Jahr nochmal zugebracht und hatte ein verdammt gutes Jahr, aber eben mit dem Zusatznutzen tatsächlich auch Englisch gelernt zu haben.
Mhm. Und eben auch schon die Aussicht auf das Studium. Was für ein Studium war das denn dann genau?
Das ist klassisch BWL und Versicherung. So.
Mhm.
Was viele, die mich kannten, eigentlich gesagt haben, du, da ist auch Mathe dabei, weißt du doch. Ich so, ja, weiß ich. aber gut, man reift und wir Jungs ja ein bisschen später. Und so war es auch bei mir. Von daher, das war dann auch später im Studium kein Problem. Aber so richtige Neigung war es eigentlich ja, war es nicht. Also gerade das, so die harte AVB-Lehre und wie gesagt, die Mathematik.
Mhm.
Aber irgendwie bin ich da auch wieder rausgekommen.
Mhm. Ja, bist du ja, aber du bist ja nach wie vor der Branche dann treu geblieben.
Ja.
Das heißt, wie ging es denn dann so danach weiter? Also Studium beendet und dann,
Ja, wirklich
wo
von der Pike
wurdest du
auf.
Flügge?
Ja. Ja, nee, gar nicht mal. Also alle haben auch gedacht, ah, jetzt der wechselt das Unternehmen. So ein bisschen bei mir naturell. Wie gesagt, bin gerne hier, bin gerne morgen da. Lass mich auch nicht so festlegen, passt vielleicht nicht gleich in jede Schublade. Aber bin da geblieben. Warum? Weil die Aufgaben sehr, sehr abwechslungsreich waren. Hab wirklich begonnen mit Antragsprüfung Sachgewerbe.
Oh.
Genau. Aber das war noch die Zeit, da wurde ja wirklich noch, also in der Direktion entschieden, ob welcher Antrag hier jetzt wie angenommen wird, welche Sicherungsmaßnahmen nochmal eingereicht werden müssen, welche Lagepläne nicht funktioniert haben, wie die tatsächlichen Konditionen sind, die wurden ja tatsächlich dann in der Direktion entschieden. Das heißt, da war die Macht nicht am Point of Sale, sondern die war tatsächlich noch in der Direktion. Ja, und habe damit begonnen. Und muss sagen, da bin ich auch echt froh drum, weil es gibt wahnsinnig vieles. Also wenn du das von der Pike auf lernst, weißt du halt, worauf es ankommt. Und du redest keinen Müll, wo du dann später sagst, ah, komm, ist alles ganz einfach oder mach doch mal hier links oder rechts. Also du redest nicht so wie der Blinde von der Farbe. Ja, das habe ich gemacht, habe dann aber im Studium einen ganz tollen Marketingprofessor gehabt. Und der triggerte wieder eigentlich das, was mich auch im Journalismus reizte. Und ich dachte, ah, Marketing, das könnte sein. Jetzt die Mannheimer-Versicherung auch eher ja, Mittelständler, kleinerer Laden, da gab es nicht so viele Jobs frei und dann hat es ein bisschen gedauert. 4, 5 Jahre war dann nach der Antragsprüfung aber in der Produktentwicklung in Sachgewerbe, habe dann ein Teilprojekt geleitet, bei was eher die IT betrifft. Wir haben ein neues Kernsystem bekommen und ich habe sozusagen den Fachpart geleitet bei uns dann. Und dann gab es den Wechsel, gab eine Stelle frei als Produktmanager für SAUKR. Und dann bin ich ins Marketing gewechselt. Das war dann 99 und habe gesagt, okay, hier will ich sein. Und ein Dreivierteljahr später wurde umstrukturiert und dann kam die erste Führungsverantwortung dazu. Und das war dann irgendwie meins.
Also wieder so ein bisschen back to the roots, das, was du ursprünglich machen wolltest, dann verknüpft mit den Erfahrungen, die du dann auch während des Studiums und deiner ersten Zeit in der Versicherung gemacht hast.
Genau.
Ja,
Aber wie
also
gesagt, die
dieser.
erste Zeit will ich nicht missen. Also wir hatten die tollsten Sachen. Du warst dann, wie gesagt, war immer in Sach unterwegs. Und immer wenn es, ich hatte mal eine Zeit lang in der Stellenbeschreibung stand drin, und Sonderaufgaben. So.
Oh, ja. Das ist
Und
alles und
das ist,
nichts.
ja, das war für die Zeit super, weil egal, wenn irgendwas Neues kam oder irgendwas, dann, keine Ahnung, die Mannheimer war ja bekannt auch dafür, irgendwie Spezialversicherungen und ihre Markensystematik in den Markt zu bringen. Und irgendwie, wenn was Neues kam, ah, wir wollen vielleicht jetzt Mineralbrunnenversicherungen auflegen. Wer kann denn da, wer ist denn da? Ach komm, wir nehmen Stefan mit, dann gucken wir mal. Und durfte also immer wieder in die neuen Sachen reingucken. Oder wir haben irgendwie dann gesagt, ja, auch im Bereich der Sicherung, als Kunstversicherer, recht groß. Und dann ging es darum, eben auch regionale Ausstellungen tatsächlich zu sichern. Und dann weiß ich noch, ein halbes Jahr lang habe ich, glaube ich, bei 4, 5, 6 Ausstellungen zusammen mit dem Kollegen tatsächlich Alarmanlagen installiert, mobile Alarmanlagen installiert. Die nicht immer funktioniert haben oder manchmal mussten wir dann nachts um 2 auch raus. Aber wahnsinnige Lernkurven, toll, was du eben machen kannst. Das sind alles so Sachen, die bringt mir heute im Job noch was. Einfach um zu wissen, okay, du kannst das Versicherungsgeschäft besser einschätzen. Was gehört wirklich alles dazu und was gehört draußen eben auch dazu? Ist ja immer die Gefahr, wenn du drin sitzt, dass du nicht so richtig weißt, was vor Ort passiert. Ja, aber dann, wie gesagt, 99 gab es den Sprung dann ins Marketing. Und von da ab, ja, immer nur noch Marketing, aber eben auch mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten und natürlich einer bewegten Historie, wenn man bei der Mannheimer Versicherung ist. Unterschiedliche Übernahmen, der erste Protektorfall, da war, das fühlte sich nicht immer so an, als wäre ich nur bei einem Unternehmen gewesen.
Ja, aber jetzt bist du ja bei der Inter. Ja, und wie sieht da so dein typischer Tag aus? Oder gibt es da auch nicht den typischen Tag, weil du immer noch irgendwo in deiner Stellenbeschreibung die Sonderprojekte stehen
Ja,
hast?
genau. Also ich sage mal, morgens unter der Dusche, ja, verplane ich meinen Tag zu 40%. Den Rest machen andere, quasi kümmern sich drum. Ja, aber das genau ist, was mich eben auch reizt, dass du die Abwechslung hast. Und dass du eben auf Situationen, die dann eben entstehen, kurzfristig auch reagieren musst. Aber klar, ich habe Regelplanung ganz grundsätzlich. Ist immer die Frage, Mensch, was macht ihr eigentlich im Marketing und Unternehmenskommunikation? Was ist das Ziel, was ihr habt? Also ja, mit meinem Team, wir sind insgesamt 22, je nachdem, wie man rechnet, genau. Ja, geht es darum, dass wir die Inter ja möglichst, ja, ich sage dann immer klar und konsistent und wirkungsvoll, ja, wahrgenommen wird. Und das gilt aber dadurch, dass eben Marketing und Unternehmenskommunikation zusammen ist, gilt sowohl nach innen zunächst mal als auch nach außen, um letztendlich, ja, worum geht's? Ja, in unserem Business, ja, Vertrauen aufzubauen, Nachfrage zu generieren oder auch gerade, wenn es nach innen geht, würde man sagen, ja, Identität zu schaffen, also wenn es um Mitarbeitende geht.
Ich glaube, gerade der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das ist einer, der, glaube ich, sehr gerne so ein bisschen vernachlässigt wird. Also jetzt vielleicht noch nicht unbedingt bei größeren Unternehmen, aber bei so kleineren und mittelständischen Unternehmen ist das, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir müssen Marketing machen. Jawohl, das Marketing bedeutet für uns, wir gehen nach außen, wir machen uns sichtbar, wir probieren durch irgendwelche Maßnahmen möglichst viele Kunden zu gewinnen. Aber das nach innen und da eben auch die Visionen, die Projekte, die man hat und so weiter zu kommunizieren, das wird, glaube ich, sehr häufig vernachlässigt.
Ja, kann ich bestätigen. Also gilt auch für uns. Auch wir machen da mittlerweile, ich glaube, da kannst du die genug machen, klar. Aber auch deutlich mehr, als wir das noch in der Vergangenheit gemacht haben. Sind jetzt auch gerade dran, das ist eben auch ein Teil unserer Aufgabe, jetzt eine Strategie da 2030 ausgerufen, dort zu versuchen, tatsächlich ja, die Menschen intern dahinter zu versammeln, transparent zu machen, worum es geht. Ja, aber wahnsinnig wichtig. Nicht einfach, herausfordernd. Ja, aber müssen wir machen. Und das ist auch aus meiner Sicht immer die Voraussetzung für alles, was du eben extern machst. Weil wenn das quasi intern nicht getragen wird, und das können ganz viele Themen sein. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel.
Gerne.
Wir haben, ja, also wir haben fast alle Produkte, alles außer Hundenahrung, hätte ich beinahe gesagt, nein, alles außer Kfz. Vor allen Dingen in den Vertriebswegen der Ausschließlichkeit und Makler. So, wir glauben fest an den stationären Vertrieb. Aber ich sage mal, jedes Unternehmen, das eine Ausschließlichkeit hat, ist zunächst mal Ausschließlichkeitsversicherer. So. Ich bin gespannt, da kann gerne jemand jetzt die Gegenrede erheben. Halte ich aus. Das
Also
ist auch.
Aufforderung hier an unsere
Ja.
Hörerinnen und Hörer, gerne
Sehr
mal
gerne.
melden.
Ja. So, das heißt. Ja, auch wenn du hier die Zahlen anguckst, wie das Geschäft aufgeteilt ist, selbst wenn es 50-50 ist, gefühlt die Ausschließlichkeit ist sozusagen, ist ja die Eigenorga, so, und das andere ist die Fremdorga. Allein schon daran terminologisch, finde ich, kann man das schön, schön ablesen. Ah, okay. Ich will nicht sagen, dass die einen die Guten sind und die anderen sind die Bösen, aber die einen sind einem vielleicht noch näher als die anderen. Ja, total normal. Von daher hast du, wenn du jetzt aber, und genau das ist unser Thema aktuell auch, wir wollen Schritte im Maklermarkt machen, wollen uns dort weiterentwickeln, wollen dort ja, um Vertrauen werben und die Nachfrage generieren. Da musst du erstmal intern anfangen, eben das Mindset nach innen auch zu tragen. Wie wichtig, wie legitim beide Wege sind. So. Und nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Aber du hast wirklich erstmal Aufwände in der internen Kommunikation, am Mindset zu arbeiten, das Verständnis klar zu machen, wie unterschiedlich ist der Markt eben, wie unterschiedlich ist das Thema Makler im Vergleich zur Ausschließlichkeit. Und das ist eine Riesenaufgabe, die auch wir haben. Also das nur mal einem ganz konkreten kleinen Beispiel. Nicht insgesamt jetzt die ganze Strategie nach innen zu tragen, bevor man damit nach außen geht, aber an diesem konkreten Beispiel, ja, kleine Schritte zu unternehmen, immer wieder zu zeigen, okay, wir sind hier, wir haben beide Vertriebswege, und wollen uns nach beiden, ausrichten.
An dem Punkt machen wir gleich weiter. Ich würde allerdings jetzt noch mal ganz schnell auf die heiß begehrten Entweder-oder-Fragen einkommen und danach machen wir noch mal weiter, weil ich frage, keine Sorge, ich frage dich jetzt nicht AO oder Makler, das wäre mir total gemein. Die Fragen stelle ich dir nicht. Es sind ein paar andere. Es sind ein paar andere Fragen, die auch ja intern, extern oder auch überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Antworte einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus, aber so wie wir dich ja bisher jetzt hier schon so gehört haben, bist du, glaube ich, genau der Richtige für solche Fragen.
Let's go.
Team-Meeting vor Ort oder digital?
Fort.
Sicherheit oder Abenteuer?
Abenteuer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Fachbuch oder Roman?
Roman.
Krawatte oder Sneaker?
Sneaker.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und deine Frau vermutlich eher den schwarzen Tee?
Denkt man immer, die auch Kaffee.
Ah, okay. Telefonieren oder E-Mail?
Telefonieren.
Langfristige Planung oder spontane Entscheidung?
Spontane Entscheidung.
Ja.
Hat so lange gedauert, oder?
War nicht spontan. Es war gerade eben noch so an der Grenze. Ich glaube, diese ganzen Fragen, das ist immer, es kommt drauf an.
Natürlich.
Kann man alles antworten. Mhm. Struktur oder Kreativität?
Kreativität.
Große Konferenz oder kleines Expertenmeeting?
Kleines Expertenmeeting.
Oh, jetzt wird es interessant, weil den zweiten Begriff, den ich dir gleich nenne, der ist noch nicht wirklich so geläufig. Aber ich mach's trotzdem.
Work-Life. Dann nehm ich den ersten.
Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration?
Was ist denn Work-Life-Integration?
Ja, deswegen sagte ich ja, der ist noch nicht so wirklich bekannt. Also ich glaube, Work-Life-Integration bedeutet, dass man einfach beides über den ganzen Tag irgendwie einplant und macht und nicht so eine krasse Trennung zwischen jetzt arbeite ich und jetzt habe ich mein Privatleben.
Dann ist es Integration genau das.
Mhm. Also du bist auch so jemand, der um 10 Uhr nachts noch eventuell auf irgendwelche E-Mails antwortet.
Das
nicht. Du ja lieber telefonierst.
Genau, das ja. Nicht. Das mache ich ganz bewusst nicht, also weil ich damit manchmal mein Gegenüber unter Druck setze auch. Also da nutze ich sehr gerne dann auch Versenden erst am nächsten Tag um 9.
Hm.
Immer die Frage, mit wem das ist.
Ja.
Ich kann ja von überall arbeiten. Also das ist ja mein großer Luxus. Genieße das auch wahnsinnig. Ich arbeite super gerne im Zug. Ich arbeite. Am liebsten sitze ich eigentlich in schicken Hotels in der Hotellobby. Trink da vielleicht sogar mal einen Tee und arbeite da. Das finde ich wahnsinnig inspirierend.
Mhm.
Ja, und kann es halt, weil nachdenken kann ich ja überall. Und klar, mit dem Laptop kann ich auch überall arbeiten. Mache ich sehr gerne. Und von daher ist es mir auch relativ egal, ja, welche Uhrzeit, wie das ist. Aber das steht und fällt natürlich auch ein bisschen mit dem Job und der Rolle. Da kann ich es eben auch machen. Aber es macht mir immer Spaß.
Okay. Reden oder zuhören?
Zuhören. Großes Credo von mir. Wird unterschätzt.
Homeoffice oder Büro? Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht fragen. Aber es steht hier, deswegen frage ich trotzdem.
Nö, die Frage ist total legitim. Ja, jetzt sind wir wieder wirklich, es kommt drauf an. Also ja, egal. Egal geht.
Du kannst auch einfach nur das Oder wählen zwischen Homeoffice oder Büro. Ja. Homeoffice oder wenn du, wie du gerade gesagt hast, dann in der Hotellobby sitzt, das Nachdenken und das Inspirieren lassen, da wird man jetzt, oder man kann zumindest die äußeren Einflüsse so ein bisschen abschalten. Wenn du im Büro sitzt, dann werden wahrscheinlich dann die ein oder anderen Mitarbeitenden auch immer mal wieder kommen, ist ja auch völlig legitim, aber reißen einen dann vielleicht gerade aus seinen Gedankengängen raus.
Ja, umgekehrt. Also der nutzt natürlich anders. Also wenn ich nachdenken will, gehe ich nicht ins Büro, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Mhm.
Aber das ist ja genau das, was sich jetzt verändert hat. Da willst du ja von dir aus mit den Leuten sprechen. Ich setze mich selten auch ins Einzelzimmer, setze mich gerne zum Team dazu, versuche irgendwas mitzukriegen oder dort in den Austausch zu gehen. Das ist ja der Mehrwert, den du hast wirklich jetzt, wenn du ins Büro gehst.
Ja.
Wenn ich in Ruhe nachdenken will und nicht gestört werden will, dann bleibe ich halt zu Hause. Das wäre jetzt quasi die Alternative. Ja.
Mhm. Und die letzte Entweder-Oder-Frage. Bist du eher ein Gefühls- oder Kopfmensch?
Wahrscheinlich eher Kopfmensch.
Okay. Trotz der ganzen Kreativität.
Mhm.
Okay. Vielen Dank. Dann blättere ich jetzt wieder um auf die nächste Seite und lass uns da einfach noch mal so ein bisschen mitmachen, wo wir aufgehört haben, bevor wir auf die Entweder-Oder-Fragen eingegangen sind. Du hast ja viele Projekte Was war denn so das schönste Projekt oder ein Projekt, wo du noch irgendwie so eine Anekdote zu erzählen hast, an dem du bisher gearbeitet hast?
Ein tolles Projekt war tatsächlich natürlich das Markenprojekt bei der Inter.
Das mit dem Lime, aber die Farbe heißt ja nicht Lime, sondern du hast sie gerade schon mal genannt gehabt, dieses Yellow. Ich hab's nicht notiert.
Das ist nicht schlimm. Aurora Yellow Green, meinst du?
Pardon? Genau, der Aurora Yellow Green, ja.
Genau. Das ist ein ganz toller und wichtiger Prozess, glaube ich, auch fürs Haus war. Ich glaube, dass das Thema Marke und Mittelstand, also ja, da ist es immer ein bisschen schwieriger bei den Großen. Ist sehr schnell klar, warum das Thema Marke so eine Relevanz hat und wichtig ist, auch im Versicherungsbereich. Im Mittelstand, so habe ich es zumindest mal bisher kennengelernt, eher weniger. Von daher war es gar nicht so einfach, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es ein Thema ist, was wir für die Inter eben auch vorantreiben sollten. Und wir hatten dann, wie ich finde, ich würde es wieder so machen, wirklich ein großartiges Projekt, sehr integrativ, extern unterstützt von einer Markenagentur, aber wirklich sehr, sehr breit ins Haus getragen. Nicht irgendwo, ich sag mal, versteckt im Kämmerlein arbeitet und dann gesagt, tada, das ist es jetzt. Kann auch mal sinnvoll sein, aber das war jetzt nicht unser Ansatz, sondern wirklich, ob das Führungskräfte war, ob das Mitarbeiterbefragungen waren. Wir haben Vertriebspartner, sowohl Makler als auch Ausschließlichkeit integriert, gefragt, wie die Sichtweisen sind, wie das Selbstverständnis ist und daraus eben eine Positionierung abgeleitet, die im Schluss danach dann auch dafür gesorgt hat, dass wir auch den visuellen Auftritt überarbeitet haben, weil der zu dem Zeitpunkt einfach in die Jahre gekommen war. Und wir Probleme hatten gerade im Umfeld, im digitalen Umfeld, auf den kleineren Screens tatsächlich eine Wahrnehmung zu bekommen. Und trotzdem ist das dann immer, es war dann doch ein größerer Schritt für uns eben auch. Und die Frage stellen, wie wird das angenommen? Passt das nicht? Natürlich kommst du irgendwann an das Thema Geschmack. Da sagt einer, Aurora Yellow Green, finde ich grässlich, geht gar nicht, ja. Aber es wurde insgesamt wirklich auch verstanden, dass der Wurf größer ist, geht mehr als die eine Farbe. Und wir haben wirklich durch die Bank extrem positives Feedback bekommen. Das war sicherlich ein anstrengendes Projekt, klar. Aber eben eins, für das ich im Hintergrund auch lange gekämpft habe. Und wenn sowas dann realisiert wird, und tatsächlich dann in die Umsetzung kommen, freust du dich natürlich wahnsinnig und freust dich fürs Team, weil natürlich viele daran gearbeitet haben. Es war sicherlich ein Highlight-Projekt, ganz klar.
Also es bedeutet jetzt, was ich dann so raushöre, also das Thema Marke ist jetzt nicht einfach nur ein Logo mit einer Farbe, sondern da gehört ganz, ganz viel anderes noch mit dazu. Ja. Du hast vorhin auch schon mal das Mindset angesprochen, also dass quasi auch diese Marke so getragen wird, und dass die Marke sich eventuell ein kleines bisschen auch verändern muss und man dort halt dann auch auf Widerstände stoßen kann.
Ja, total, ja. Das Wichtigste, was unten drunter liegt, ist letztendlich das Wertekonstrukt. Also was sind die Werte, die so eine Marke eben auch ausmachen? Weil darum geht es immer im Leben. Also wenn Menschen miteinander zu tun haben und so eben dann auch Unternehmen, auch das sind ja irgendwie Menschen, wie ich immer sage, auch die Unternehmensmarke, geht es ja darum, dass man, also warum findet man zueinander? Weil man eben letztendlich ein ähnliches Werte oder Wertekonstrukt zugrunde liegen hat. So darüber entscheidet sich, wer sind deine Freunde und was im privaten Bereich gilt tatsächlich auch für Unternehmen. Es kommt sicherlich darauf an, was für Unternehmen, das spielt die Marke mal eine größere, mal eine kleinere Rolle. Aber das ist etwas, worüber man sich erstmal im Klaren werden muss. Das klingt oftmals so ein bisschen abstrakt und weich. War es dann aber gar nicht. Gerade in dem Augenblick, wo wir gesagt haben, na, was sind denn die Werte? Was zeichnet uns denn aus? Wie ticken wir denn eigentlich als Inter? Gibt's da nicht doch Gemeinsamkeiten? Und dann greift mir nur einen Wert raus, den wir auch nicht unique haben, klar, aber der schon wahnsinnig für uns als vor allen Dingen Krankenversicherer ein Wert ist, tatsächlich das Thema der Menschlichkeit. Und das ist auch was ich wirklich von Tag 1 an bei der Inter erlebt habe. Die Freundlichkeit im Umgang, die Offenheit im Umgang macht viel auch was, lässt sich viel erklären tatsächlich durch den durch die Sparte tatsächlich, weil du eben dort, anders als in der Sachversicherung, die ich nur auch kenne, oder Transporte, wo sonst waren, du bist noch viel dichter am Menschen, du bist am Freud und Leid der Menschen auch natürlich, wenn es um Leistung geht.
Ja.
Und die Menschen bei uns auch gerade in der Leistung, die wollen helfen, die wollen wirklich, dass es, und da spreche ich nicht von Kunden, sondern dass es den Menschen gegenüber so gut wie möglich geht und leiden darunter förmlich, wenn sie jetzt vielleicht das nicht so leisten können, wie sie es gerne machen wollen. Und das ist wirklich ein riesen Asset, was wir als Unternehmen haben, das sich darüber klar zu werden, das Bekenntnis zu haben und dann zu sagen, okay, was heißt denn das auch nach außen jetzt darzustellen, ist nicht so einfach in so einer harten BWLer-Welt, in der wir ja dann doch irgendwie draußen viel von Zahlen sprechen, wenn es um Abschlüsse geht, aber gerade wenn es darum geht, eine Betreuung, Beziehungen aufzubauen, du weißt das, wie es ist im Vertrieb, das ist ja nichts anderes, da bist du dann ja sehr schnell beim Patrick eben und versichert oder eben der Patrick kümmert sich um alles und das eben auch, also die Marke so menschlich wie möglich zu gestalten, das ist ein langer Weg, aber genau, das sind die Werte, die darunter liegen, die wir uns erarbeitet haben und die wir aber jetzt eben auch ins Erleben bringen müssen, auch hier wieder nach innen und nach außen.
Wunderbar. Bei Leistungsfällen gerade, also wenn es um irgendwelche Sachdinge geht, da ist was abgebrannt, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ja gut, das sind halt irgendwelche Sachwerte, die man irgendwie ersetzen kann. Aber gerade bei den biometrischen Risiken, also Krankenversicherung, auch Arbeitskraftabsicherung, aber auch Krankenversicherung, da geht es ja in jedem Leistungsfall geht es um ein Schicksal einer Person.
Ja.
Und eventuell auch um ein existenzbedrohendes Schicksal. Das ist ja jetzt nicht nur der Heuschnupfen oder der Schnupfen, der dann bezahlt wird über die Krankenversicherung, sondern das sind eben die Operationen, die denjenigen dann hoffentlich wiederherstellen können nach eben diesem Leid und eben auch begleiten während des Leides. Und da finde ich den Begriff Menschlichkeit wirklich mehr als nur passend.
Ja, und das ist ja auch das, was ein, ich sag mal, wenn man in der Branche arbeitet, ärgert immer wieder am Image der Branche, so, weil das natürlich von ganz anderen Sachen geprägt ist oder an vielen Ecken. Und diese, ja, wir sind keine Altruisten, okay, aber diese Hilfeleistung, so, die genau wenn es drauf ankommt, das möglich machen, was Versicherung, also der Aspekt, der hinter Versicherung oftmals steht, dass Menschen, die, wenn sie es erlebt haben, sofort sagen würden, das ist großartig. Und daran zu arbeiten, das macht dann eben auch Spaß. Das ist das Schöne in dieser Branche, so, für mich. Der andere Aspekt, der nicht so schön ist in der Branche, der wächst sich zum Glück langsam raus. Ich kann mich noch erinnern, meine erste DKM oder die ersten, stehst da oben, alle vier, guckst runter und sagst, das war so, wann war das? Mitte der 90er, das ist wirklich schon lange her. Und sagst, der Ende der 90er, das ist meine Branche. War nicht so schön, ganz ehrlich. Aber ist jetzt anders, zum Glück. Aber trotzdem haben wir noch einen langen Weg. Und ja, da tut ja auch Zukunft für Finanzberatung einiges für.
Wir geben uns auf jeden Fall immer Mühe, unter anderem auch in diesem Podcast, weil hier hört man auch mal die Personen, die in unserer Branche aktiv sind und kriegt sehr schöne Einblicke und Thema Menschlichkeit. Ich glaube, Versicherung ohne Empathie geht nicht. Und ganz viele, glaube ich, draußen denken, ja, Versicherung und Empathie, die gehen weiter auseinander, wie es gar nicht weitergeht. Aber für mich gehört das definitiv beides zusammen.
Das sehe ich genau.
Ich blättere um auf unsere letzte Seite. Wir kommen zu den letzten beiden Abschlussfragen. Die erste ist die Frage mit der Zeitmaschine. Der Bratek oder Stefan.
Ja.
Wenn du eine Zeitmaschine hättest und mit dieser Zeitmaschine für einen Tag irgendwohin reisen könntest, wohin würdest du mit dieser Zeitmaschine reisen? Ja, jetzt gerade schon mal der Philosophie und Altgriechisch und so weiter. Mal gucken.
Ja, tatsächlich. Also da bin ich hin und her gerissen. Also das wäre auf jeden Fall eins. Das Gute ist, du hast die Einschränkung jetzt gebracht für einen Tag. Ist in Ordnung, weil immer wenn ich so verklärt dann denke, oh toll, ich würde gerne mal bei den Römern oder bei den Griechen oder tatsächlich in Rom. Ich glaube, das ist, war alles nicht so schön und ich glaube, dass das Thema sanitäre Einrichtung, ob ich so leben will, für einen Tag super. Also wahrscheinlich wäre es tatsächlich das Rom. Also ich würde gerne einen Tag in Rom sein. Ja, ich sag mal, so um die Nullerjahre oder 54 vor Christus, und durch Rom wandeln, durchs Forum Romanum wandeln. Das wäre sicherlich eins. Das andere wäre gewesen, sicherlich im Jazzclub mit Miles Davis mal zu sprechen. Das wäre auch großartig gewesen.
Okay. Komm, schreiben wir einfach beides auf.
Danke.
Schreiben wir einfach beides auf. Sobald ich die Zeitmaschine habe, gebe ich dir Bescheid. Ich
Super.
muss den Fluxkompensator noch erneuern und dann geht's. Und die abschließende Frage. Nenne mir doch bitte drei Personen. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob diese Personen noch leben, bereits tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest.
Boah. Okay, pass auf, das ist gar nicht so einfach. Ich gehe gar nicht so weit zurück. Ich würde gerne mit Obama. Miles Davis, da ist er wieder, der hätte ich schon gerne da mal essen. Und Maya Göpel.
Maya Göpel.
Kennst du Maya Göpel?
Jetzt oute ich mich als jemand, der wahrscheinlich irgendwo,
Nö.
ist das Allgemeinbildung? Dann
Nee,
habe ich in
keine
dem
Ahnung.
Bereich keine.
Ach Gott. Maya Göpel, Google, schau. Also ich bin bekennender Maya Göpel Groupie. Aber mehr sag ich gar nicht.
Okay, also Göpel, Göpel. Okay,
Ich
dann
hoffe, es war richtig.
ansonsten ähnlich. Es ist ja das Schöne bei Google, Google erkennt ja mittlerweile, wenn man sich
Genau.
verschreibt. Und
Genau.
das. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich werde jetzt gleich auf dem Rückweg werde ich mir das mal reinziehen, wer Maya Göpel ist. Und dann vielleicht aus allen Wolken fallen, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht denken, Mann, das hätte ich doch schon längst wissen müssen. Aber bis dahin sage ich erst noch mal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich hier bei dir vorbeikommen konnte, dass wir gemeinsam das Freundebuch ausfüllen konnten. Und ja, bin begeistert von dem, was du erzählt hast. Die Menschlichkeit ist hängen geblieben. Und ich glaube, genau das ist das Richtige für unsere Branche. Ganz, ganz lieben und herzlichen Dank.
Sehr gerne, Patrick. Schön, dass du da warst und gute Heimfahrt.